Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
غنمي عبد السميع
راديو سلام أخبار أشهر سليبن وزالس لاند كرايز
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Viele Landkreise stoßen bei der Aufnahme von Flüchtlingen an ihre Grenze. Die Gemeinschaftsunterkünfte seien vielerorts voll. Problematisch sei, dass die private Wohnungsanmietung immer schwieriger werde. Wenn ein Asylverfahren positiv beendet ist und Betroffene einen Aufenthaltstitel bekommen, beginnt die Wohnungssuche für die Geflüchteten. Es sei derzeit besonders für größere Familien kompliziert, einen entsprechenden Wohnraum zu finden. Teilweise seien Vermieter auch nicht bereit, Geflüchtete als Mieter zu akzeptieren.
وصلت العديد من المناطق إلى حدودها عندما يتعلق الأمر باستقبال اللاجئين. أماكن الإقامة المجتمع ممتلئة في العديد من الأماكن. المشكلة هي أن استئجار شقة خاصة أصبح أكثر صعوبة. عندما يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء بنجاح ويحصل المتضررون على تصريح إقامة يبدأ اللاجئون في البحث عن شقة من الصعب حاليا خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة العثور على سكن مناسب في بعض الحالات لا يرغب المالك أيضا في قبول اللاجئين كمستأجرين
Die Polizei hat auf dem Karlplatz in Bernburg einen mutmaßlichen Drogenhändler ertappt. Der 23-Jährige konnte sich bei einer Personenkontrolle nicht ausweisen. Die Beamten begleiteten ihn nach Hause, um sich den Personalausweis zeigen zu lassen. Dabei fanden sie etwa 20 Gramm Cannabis auf dem Wohnzimmertisch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten anschließend die Wohnung. Dabei stießen sie auf eine größere Menge Cannabis und eine Feinwaage. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt.
ألقت الشرطة القبض على تاجر مخدرات مشتبه به في كارلسبارت في بيرنبورغ. الشاب البالغ من العمر 23 عاماً لم يتمكن من التعرف على نفسه أثناء التحقق من الهوية. اصطحبه الضابط إلى المنزل لإبراز الهوية. وجدوا حوالي 20 جراماً من الحشيش على طاولة غرفة المعيشة. وبعد التشاور مع النيابة العامة فتش رجال الشرطة الشقة وجدوا كمية كبيرة من القنب ومقياس دقيق ويجري الآن التحقيق الرجل للاشتباه في تهريب المخدرات.
Die Feuerwehr musste am Dienstag zum 17er Berg ausrücken. Zeugen hatten gemeldet, dass dort eine grüne Fläche und ein Zaun in Flammen stehen. Der Brand wurde schneller gelöscht. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 13 Kameraden im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Sachsen-Anhalt. Wälder leuchten gelb. Hierzulande wird in diesem Jahr mehr Raps und weniger Getreide angebaut. Die Anbaufläche stieg um mehr als 12%. Damit liegt Sachsen-Anhalt bundesweit auf Platz 2 beim Rapsanbau. Bei Winterweizen, Sommergerste und Hafer ist die Anbaufläche hingegen zurückgegangen.
حصل طالب من أشهر سليبن على جائزة وذهبت جائزة إلى وفقا لهيئة المحلفين يتمتع الشاب البالغ من العمر 16 عاما بحماس لا يصدق للعمل ويعمل كقدوة تم منح الجائزة في فئة المبادرة النموذجية لجامعة ماكديبورغ يعتني باللاجئين القصر الغير المصحوبين بذويهم
Am Anfang der Woche wurde die Feuerwehr in Aschersleben zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gerufen. Ein vermutlicher Einbrecher wurde dabei beobachtet, wie er von einem Grundstück flüchtete und dabei auf ein Dach kletterte. Da der 38-Jährige nicht mehr ohne Hilfe von dem Dach flüchten konnte, hat die Polizei ihn nach der Rettung mit der Drehleiter fassen können. Wenig später meldeten sich 3 weitere Einbruchsopfer. Allerdings fand die Polizei kein Tipps gut bei dem Mann. Er musste ins Krankenhaus, weil er sich auf dem Dach unterkühlt hatte. Die Ermittlungen verlaufen.
في بداية الأسبوع تم استدعاء رجال الإطفاء في أشرسليبن لعملية إنقاذ غير عادية. شوهد لص يشتبه في أنه يفر من ممتلكات ويتسلق سطحه، نظرا لأن الشاب البالغ من العمر 38 عاما لم يعد قادرا على الهروب من السطح دون مساعدة. تمكنت الشرطة من الإمساك به بسلم القرص الدوار بعد الإنقاذ. بعد ذلك بقليل أبلغ 3 ضحايا سطو آخرين، ومع ذلك لم تجد الشرطة أي ممتلكات مسروقة على الرجل. كان عليه أن يذهب إلى المستشفى لأنه كان يعاني من انخفاض حرارة الجسم على السطح. التحقيق جار.
راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
راديو سلام، einander verstehen.
Yad Tochman, geboren 1989, studierte englischsprachige Literatur und war in der Stadtverwaltung in Damaskus tätig. Seit 2015 lebt Tochman in Salzburg und arbeitet bei Akzente Salzburg, einem Verein, der Initiativen für junge Leute anbietet. Tochman schrieb sein Debütwerk »Wenn der Jasmin auswandert« auf Deutsch. Seine Familie, Freunde, die Liebe und die Stadt des Jasmins zu verlassen, war ein sehr schwieriger Entschluss. Jad Tochman ist nicht freiwillig nach Europa gekommen. Der Weg dorthin ist abenteuerlich und mühsam. Schließlich kommt Tochman an einem Ort an, den er nicht gesucht hat, an dem er jedoch den Jasmin neu pflanzen kann. Sein Buch beginnt er mit folgendem Gedicht. Ich bin der Damazener. Ich bin derjenige, der seine Stadt ohne Abschied flüchtig verließ. Wie oft hörten wir schon von Liebesgeschichten, in denen die lebendige Liebe freiwillig begraben wurde. Ich ging, aber meine Seele hat es verweigert, mir zu folgen und blieb in der Nähe des Jasmins. Damaskus. Obwohl ich es wagte, dich zu betrügen, hat diese hübsche Blondine nicht geschafft, mich den Geruch des Jasmins vergessen zu lassen.
أنا الدمشقي، أنا من رحل عن مدينته هروا، وكم سمعنا عن قصص الحب التي أوقد فيها الحب طوعا وهو في عز شبابه. رحلت ولكن روحي أبت تتبعني وبقيت في جوار الياسمين. دمشق رغم تجرؤي على الخيانة لم تنتسي تلك الشقراء الجميلة رائحة الياسمين.
Und hier sind ein paar Auszüge aus Jad Tochmans Buch »Wenn der Jasmin auswandert«. Die Geschichte meiner Flucht. Das Erstaunliche an Syrien: Trotz der Bequemlichkeit der Polizisten war Syrien vor dem Krieg eines der sichersten Länder der Welt. Laut einer Statistik des Global Peace Index aus dem Jahr 2010 lag Österreich nach Neuseeland an zweiter Stelle. Und Syrien lag tatsächlich an 12. Stelle. Wenn man die Polizeileistung von damals in Betracht zog, versteht man, warum wir Syrer verblüfft waren, dass unser Land bemerkenswert sicher war. Man vermutete damals, dass der liebe Gott sich heimlich eingemischt und alles reguliert hat. Inzwischen liegt Syrien am Ende dieser Liste und gilt als das gefährlichste Land der Welt. Fraglich bleibt, warum der liebe Gott nicht mehr für uns sorgt. Vermutlich hat er momentan andere Länder lieber. Der Krieg brachte uns vieles bei. Wir lernten auch, zahlreiche Dinge zu schätzen, die wir vorher als selbstverständlich angesehen hatten. Etwa einmal auf einer Straße spazieren gehen zu können, ohne Angst dabei zu haben, von einer Rakete getroffen zu werden. Auch erfuhr ich, wie unglaublich wichtig mir die Familie war. Wir alle entdeckten die in uns versteckte Kraft, eine unendlich elastische Seele zu besitzen, die es möglich machte, diesen Krieg auszuhalten und uns dem neuen Lebensstil anzupassen. Ich weiß nicht, ob nur wir Syrer diese Gabe haben oder ob die ganze Menschheit so wandlungsfähig ist und bei Gefahr diese plötzlich auftauchende Überlebenskraft hervorbringt. Trotz allem hatten wir den unbändigen Willen, weiterzuleben. Es war unglaublich, wie das Leben trotz der Jahre im Krieg fast normal weiterging. Weiterleben zu wollen war auch eine Entscheidung, die ich nach meinem ersten Trauma traf. Selbst meine Entführung und die Folterung schafften es nicht, mir mein Lachen zu nehmen. Ja. Ich wurde entführt und gefoltert. Alles, was ich diesbezüglich im Moment erwähnen kann, ist, dass ich der einzige von 5 Menschen bin, der aus dem dunklen Keller lebend herauskam. Am Sonntag beginnt bei uns in Syrien eine neue Woche. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Aber wahrscheinlich haben die Soldaten neue Befehle erhalten, um effizienter das Vorgehen des IS zu verhindern. Ob die Soldaten nur den IS attackieren oder ob auch unschuldige Menschen zu Tode kommen, wissen wir nicht. Unsere Informationen bekommen wir aus den Medien und das ist wie ein Wettbewerb zwischen den Medien der Regierung und den Medien der Regierungsgegner. Sie beschuldigen einander ständig gegenseitig, für den Tod der unschuldigen Zivilisten verantwortlich zu sein. Aber die Frage ist, wer glaubt noch an das, was in den Medien berichtet wird? Ich? Sicher nicht. Meine Mutter und ich hatten immer schon ein festes Ritual, in der Früh gemeinsam Feroz zuzuhören und Mokka zu trinken. Sie kochte immer Mokka mit ihrer Geheimmethode. Und es war jeden Morgen sehr angenehm aufzustehen, wenn der Duft des frisch gebrühten Kaffees durch die Wohnung zog. Die politische Lage in Syrien und der Krieg waren damals unser Gesprächsthema Nummer 1 am Morgen. Meine Mutter beschrieb die Lage damals als Zirkus Halligalli und hielt alles für sinnlos. Darüber waren wir uns einig. Sie begriff die Lage von Anfang an. Mein Sohn, sagte sie, halte dich davon fern. Es geht nicht mehr um Freiheit und die Bekämpfung von Korruption. Es gibt viele Länder, die alles ganz still beobachten und heimlich Öl ins Feuer gießen, damit sie danach, wenn das Land ins Chaos stürzt, ihre Ziele erreichen können. Den Weg zur Arbeit bezeichne ich als den Weg des Todes, da es die Straße mit den meisten Raketeneinschüssen ist. Man sieht auf dem Weg Einschlagspuren von Raketen, mit denen die Regierungsgegner die Stadt Damaskus ständig beschießen. Jeder Einschlag hat eine kleine Einkerbung auf der Fahrbahn verursacht. Es ist ein höchst unangenehmes Gefühl, darüber zu fahren. Man befürchtet, an derselben Stelle könnte wieder eine Rakete einschlagen. Durch die dauernde Angst und die Ungewissheit, wie es denn weitergehen soll, hat sich eine Art Gleichgültigkeitsgefühl entwickelt, sodass ich inzwischen kaum mehr Angst verspüre. Mein Herz klopft auf diesem Weg nicht mehr so schnell. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, eines der nächsten Opfer zu sein und in einer der Eilmeldungen im Fernsehen erwähnt zu werden. Damit würde sogar ein Kindheitstraum wahr. Ich wollte schon immer Schauspieler werden und Tag und Nacht im Fernsehen gegenwärtig sein. Als ich wie jeden Tag an meiner Arbeitsstelle, dem Magistrat in Damaskus, ankomme, hat sich bereits eine Menschenschlange vor unserem Büro gebildet. Hier warten Menschen, die durch den Krieg obdachlos geworden sind. Unsere Aufgabe ist es, eine neue Unterkunft für sie zu organisieren oder ihnen eine Entschädigung für das zerstörte Haus auszubezahlen. An diesem Tag fange ich wie gewohnt damit an, meine Post durchzusehen, bevor ich die neuen Anträge entgegennehme. Ein Schock. Meine Augen können es kaum glauben. Einer der Briefe ist tatsächlich mein Einberufungsbefehl. Im selben Moment wird mir klar, dass hier alles für mich vorbei ist. Gleichzeitig sehe ich am Display meines Handys den Anruf meiner Mutter. Sie hat mich noch nie zuvor um diese Uhrzeit angerufen. Ohne den Anruf entgegenzunehmen, habe ich bereits eine Ahnung, dass die Beamten schon zu Hause vor der Tür stehen. Heutzutage gibt es in der Stadt nur zwei Gesprächsthemen. Wo haben die Raketen eingeschlagen? Und wer muss als nächstes zum Militär? Ich habe schon lange die Befürchtung, dass ich bald in den Krieg ziehen muss. Meine Gedanken sind dauernd damit beschäftigt, denn ich bin bereits darüber informiert worden, dass mein Jahrgang demnächst einberufen werden wird. Einige meiner Freunde haben den Militärdienst bereits antreten müssen. Meine Wehrpflicht habe ich zwar bereits 2010 absolviert, aber da der Krieg nicht allein mit Wehrpflichtigen geführt werden kann, ist ein Gesetz in Kraft getreten, nach welchem auch jeder, der die Wehrpflicht bereits erfüllt hat, wieder einrücken muss. Wie kann ich meiner großen Liebe Sarah diese schreckliche Neuigkeit überbringen? Ich gehe aus meinem Büro. Da steht sie bereits. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. In meinem Kopf gibt es nur einen Gedanken. Jetzt ist alles aus. Ich muss in den Krieg. Das ist das Ende. Ich halte dir einfach den Brief mit dem Einberufungsbefehl hin. Ohne ihn zu lesen, weiß sie alles und beginnt zu weinen. Wir fahren gemeinsam nach Hause. Dort trifft Sarah das erste Mal auf meine Mutter. Es ist bislang nicht ohne weiteres möglich gewesen, sie einander vorzustellen, denn Sarah ist Alevitin und mein Vater ist Sunnit. Daher ist unsere Beziehung in unseren Familien unerwünscht. Leider können Religionen auch das Gegenteil von Zusammenhalt bewirken und dabei für viel Unheil und Dummheit sorgen. Religionen sind jedoch jetzt gerade nicht unser Thema. Meine Mutter hat natürlich gewusst, dass es Sarah gibt, aber nicht mehr. Anscheinend verstehen sie sich jedoch schnell und können die Religionen in diesem Moment vergessen. Sie umarmen einander und weinen gemeinsam. Mein Bruder schaut mich hilflos an. Der Raum ist geradezu erfüllt von unzähligen, tiefen Gefühlen. Dieser Brief ist ein eindeutiges Zeichen für den sicheren Tod. Wenn man dem Einberufungsbefehl nachkommt, gibt es zwei Optionen. Entweder wird man umgebracht oder man tötet jemand anderen und stirbt bald darauf selbst. Ich will niemanden umbringen. Mir ist auch nicht bekannt, gegen wen ich kämpfen müsste. Ich bin von Beginn an nicht mit dem Krieg einverstanden gewesen. Ich möchte weder für die Regierung noch für die unzähligen Regierungsgegner kämpfen. Die Regierung ist bis zum Hals korrupt und mit dem Blut der Unschuldigen befleckt. Genauso verhält es sich bei all den anderen Gruppierungen. Selbst wenn es einen klassischen Krieg geben würde, im Zuge dessen ein Feind aus dem Ausland versuchen würde, das Land zu erobern, könnte ich niemanden töten. Es muss eine Lösung für mich gefunden werden. Das Land zu verlassen scheint im Augenblick der einzige vernünftige Ausweg zu sein. Aber ich darf als Beamter das Land nicht ohne die Erlaubnis des Bürgermeisters von Damaskus verlassen. Und auch wenn ich dürfte, wohin sollte ich gehen? Ich bin völlig durcheinander und kann nicht mehr klar denken. Ich kontaktiere alle meine Bekannten im Ausland. Zu dieser Zeit flüchteten zahlreiche Syrer nach Europa oder haben sich dorthin auf den Weg gemacht. Einer davon ist unser Nachbar Rami, den ich damals kritisiert habe, als er geflohen ist. Damals war das für mich nicht nachvollziehbar. Wieso verließ jemand sein Land? Ich bezeichnete das als Untreue. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass wir Menschen jede Menge Vorurteile haben. Die meisten von ihnen werden hastig und oberflächlich gepflegt. Alle sind der Meinung, dass ich das Land verlassen soll. Sie versuchen mit allen Mitteln, mich zu ermutigen. Mein Onkel drückt mir ein paar Geldscheine in die Hand. Die anderen Familienmitglieder folgen seinem Beispiel. Meine Tante versucht, mir die bevorstehende Reise schmackhaft zu machen und meine Schwester umarmt mich schweigend. Ich selbst habe nicht viel dazu zu sagen. Ich kann momentan nicht rational denken. Aus meiner Verzweiflung heraus nehme ich die Herausforderung an. Am Ende des Abends fällt die Entscheidung. Ich werde Damaskus in 2 Tagen, am 7. November 2014, an einem Dienstag verlassen. Yad Tojman ist mittlerweile 29 Jahre alt und lebt seit 4 Jahren im österreichischen Salzburg. Er ist nicht nur Buchautor, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballer und ein Hobbykoch. Während seiner Ausbildung im Bereich Traumatherapie wurde er von anderen ermutigt, das Buch »Wenn der Jasmin auswandert« zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Erschienen ist sein Buch im österreichischen Residenzverlag unter der ISBN-Nummer 978-3701734801 und ist auch als E-Book erhältlich. Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW über das Buch »Wenn der Jasmin auswandert – Die Geschichte meiner Flucht« von dem syrischen Autor Yad Tojman. Redaktion und am Mikrofon Ute Scholz und Mohammed Al-Yamus vom Radio Salam-Team. Unser Dank geht auch an den Buchautoren. Vielen Dank, Yad, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen aus deinem Buch vorlesen durften. Wir wünschen dir auch weiterhin noch viel Erfolg.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne Markum an den Mikrofon.
Hey'ate Tahririye am Mikrofon.
Hamad Al-Jamus.
Ute Christina Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran.